Hallo und herzlich willkommen zu Colorful Voice, dem Podcast von Colorful e.V. Mein Name ist Quentin.
Ich bin Claudina.
Und wir haben heute mal wieder einen Gast dabei, und zwar Harpreet. Schön, dass du dabei bist.
Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und möchtest du dich denn an der Stelle erstmal ein bisschen selbst vorstellen und ein bisschen zu deiner Person? Was machst du? Wer bist du?
Ja, dann fange ich einfach mal an. Harpreet Kaur aus Kelkern-Taunus. Ich studiere gerade auf Lehramt Chemie und Politik und Wirtschaft. Befinde mich gerade in der Staatsexamenphase. Und politisch bin ich im Ausländerbeirat der Stadt tätig, schon seit 5 Jahren. Im Jahr 2021 wurde ich gewählt, da war ich erst 18. Und es ist unglaublich, dass es schon fünf Jahre her ist, weil damals war ich in der Q-Phase, also stand vor meinem Abi, und jetzt endet schon bald mein Studium. Und so schnell vergeht die Zeit. Ansonsten bin ich auch ehrenamtlich in vielen Feldern tätig, als Integrationslotsen, Lotsin, habe auch ein Buch geschrieben. Meine Sicht heißt es, und da habe ich über meine Erfahrungen, Lebensreise, als ich nach Deutschland kam, meine Kritik ein bisschen an die Gesellschaft, was mich aufregt, junge Menschen und Politik, was auch immer so ein Thema ist. Genau. Habt ihr irgendwelche Fragen?
Tausende. Also wirklich, wirklich viele, weil das ist ja schon eine ganze Menge. Ich würde einfach mal einsteigen mit der Frage, weil wir uns ja ein bisschen auch in Richtung Kultur bewegen wollten in der Folge, aber auch zu ganz, ganz anderen Themen. Aber so als Einstieg, du hast ja deine Wurzeln in Punjab oder Punjab, wie spreche ich das richtig aus?
Punjab.
Punjab, okay. Ja. Und was bedeutet das für dich persönlich? Magst du uns kurz was dazu erzählen?
Genau, Punjab, Nordindien, und da bin ich geboren, aufgewachsen. Ich war 9, als wir nach Deutschland gezogen sind. Also ich war auch dort auf der Schule und dort sogar Punjabi und Hindi schreiben gelernt und lesen. Hindi ist eine der Amtssprachen, also nationale Sprache, kann man sagen. Und Punjabi, meine Muttersprache, wird nur in dem Bundesland gesprochen. Und ich bin bis heute noch fasziniert, dass ich die Sprachen noch schreiben kann und lesen, weil es ein komplett anderes Alphabet ist und viel komplexer als jetzt das Englische oder das deutsche Alphabet. Und genau, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich ja meine Kultur so ein bisschen ja mit mir gebracht. Wir haben ja auch mit anderen Punjabi-Menschen, sage ich mal, zu tun, weil meine Eltern ja selber aus Punjab kommen. Aber klar muss man sich ja auch integrieren. Und da kommt ja auch immer diese Zwiespalt mit sich. Genau.
Ich finde es ja immer wieder so ultra spannend, wenn Menschen zum einen bilingual sind quasi, beziehungsweise mehrere Sprachen sehr gut beherrschen, dann aber auch noch das Alphabet dazu kommt, was ja komplett anders ist. Das ist immer was, wo ich total geflasht bin. Das ist ja auch, ich glaube, bei russischen Menschen so, aber auch Griechen. Also es gibt ja so verschiedene Alphabeten vom anderen asiatischen Ländern ganz, ganz abgesehen. Also cool, Hut ab auf jeden Fall. Claudina, hast du an der Frage an der Stelle eine Frage?
Nee, ich wollte gerade eher was dazu sagen. Nee, zu deinem, was du gesagt hattest mit dem Bilingualen, man teilweise, je nachdem, woher man kommt, auch trilingual in dem Fall. Wir kennen es ja von uns beiden. Wir haben halt die ganz normalen Buchstaben, die hier in Deutschland auch verwendet werden. Und trotzdem haben wir ja auch schon so unsere, also ich kann jetzt nur von mir reden, habe ich auch so schon so meine Erfahrungen gemacht, und ich bin auch im Ausland geboren und kam aber viel früher hierher. Also ich war 6 Monate alt zum Beispiel jetzt. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, also ich bin hier halt aufgewachsen, deswegen kenne ich die Kultur von hier sehr gut, und ne, dieser Eingliederungsprozess für mich war nicht so schwer. Ich bin halt auch von hier von Anfang an in die Schule gegangen. Und da wollte ich dich fragen, wie es für dich war, so mit 9 hierher zu kommen und dann quasi so von dem einen ins andere zu kommen. Und wie so dein Eindruck war, wie es für dich war in der Schule, wurdest du gut aufgenommen? Genau so. So in die Richtung.
Es war, als Kind kommt man ja in einer ganz anderen Welt. Ich habe auch in meinem Buch geschrieben, als ob ich auf einem anderen Planeten wäre, weil die Infrastruktur, die Menschen, auch das Bildungssystem, das Essen, das Wasser hat sogar anders geschmeckt. genau, alles hat sich auf einmal verändert. Die Sprache auch, die Kultur. Ja, vor allem das Essen, weil hier ja, bei uns wird ja Indisch gekocht, also Punjabi, weil in Indien unterscheidet sich das Essen ja auch, ist ja ein riesiges Land. Und da hat man ja auch nicht immer alle Materialien hier vor Ort gefunden, die speziell hier bei uns benutzt werden. Und da gibt es auch nur begrenzte Läden. Ich finde, im Vergleich so jetzt vor 10 Jahren sind hier, ich glaube generell in Deutschland der Migrantenanteil ja gewachsen. Und dadurch gibt es ja mehr Läden im Vergleich jetzt so 2012 oder 13, und das ist ja heute ein Vorteil. Aber ja, es war so, vor allem als Kind, ne, man ist so in seiner kleinen Welt, ne, so gefangen und ist so in sein Wunderland, hat die Menschen, die man kennt und will eigentlich gar nicht weg von denen. Man hat seine Verwandte, seine Freunde, die man über alles lieb hat. Wir haben in so einem kleinen Dorf gewohnt und ne, alle Nachbarn und auf einmal all das zu verlassen als Kind, war schon ein Trauma, kann man irgendwo sagen. Und hier in so ein neues Land, so ein ganz neues Leben anfangen, war schon irgendwo hart. Aber wenn ich heute zurückblicke, das war die Entscheidung meiner Eltern. Und die sind ja mit so einer zukunftsorientierten Perspektive gekommen, dass unsere Kinder dann hier besser aufwachsen, eher so besser ihre Karriere hier aufbauen können. Und dort, wir waren jetzt nicht aus Sicherheitsgründen oder aus finanziellen jetzt hierher gekommen, sondern meine Eltern sagten, okay, haben wir einfach ein besseres Leben. Das war sozusagen, das waren so deren Gedanken. Aber als Kind war es schon, alles wurde auf einmal zerstört, kann man sagen, von einem weggenommen. Und es war schwierig. Und ich hatte auch Momente, so Streit mit den Eltern, ich will zurück, so auch sogar Koffer gepackt.
Oh, nein.
Und stand da vor der Tür, Mama, ich will nicht mehr hier leben, können wir bitte zurück? Ne, meine Freunde und sie sind alle da. Und 2012 ist eigentlich nicht so lang her, aber WhatsApp, Insta, damals war es jetzt nicht so verbreitet. Deswegen, zum Beispiel heute, wenn man jetzt sein Land verlassen würde, hätte man Insta und wer würde noch verknüpft sein oder WhatsApp. Aber damals, obwohl es gar nicht so lang her ist, ne? Also obwohl es gar nicht so lange her ist, damals, fühlt es sich so an, als ob es so lange her, weil heutzutage Digitalisierung geht so schnell. Ne? Und das ist
Schnell
auch
weg,
krass.
quasi.
Genau.
Ja, ich finde das krass. Ein paar der Sachen kann ich super gut nachvollziehen. Also gerade so dieses Thema, dieses traditionelle Essen und die Gewürze, ein paar Snacks und so. Also ich nehme an, du wirst es kennen, so Sachen, die man früher gerne gegessen hat. Die hier zu finden, ist schwierig. Und wenn ich überlege, ich bin Europäerin, also Portugal ist jetzt nicht so weit entfernt von Deutschland. Und bei uns ist auch schon, also es gibt so große Unterschiede teilweise in dem, ne, wie wir kochen und wie wir unseres anmachen. Und wenn ich überlege, so Snacks, die es hier gar nicht gibt, und wir hatten wirklich nur zwei, drei Läden und teilweise überteuert. Also so extrem überteuert. Gut, heutzutage kannst du alles auf Amazon bestellen, aber früher war das halt nicht so. Nee, deswegen alles sehr interessant.
Das stimmt.
Glaube, als Kind ist das auch nochmal so man hat ja nicht diesen Zukunftsblick darauf. Und ich glaube, die Eltern, die haben ihre ganz eigenen, ne, wie du schon gesagt hast, deine Eltern haben dann gedacht, so, in Deutschland gibt es ein besseres Leben für unsere Kinder. Und auch wenn das im Nachhinein betrachtet jetzt so super nachvollziehbar ist, ist es natürlich als Kind immer so ein Schock.
Ja.
Wie siehst du das heutzutage, Harpreet? Also bist du da, immer noch so ein bisschen nostalgisch und denkst dir, ach, eigentlich würde es uns auch gut gehen, wenn wir da geblieben wären? Oder bist du im Nachhinein eher froh darüber? Oder hast du da gemischte Gefühle? Was macht es heutzutage mit dir?
Ja, es ist einfach gemischt. Man weiß nicht, wie hätte es dort aussehen können, wenn ich dort gewachsen wäre. Mhm. Und wenn ich, wir sind ja ab und zu dort, also 2022, nach meinem Abi waren wir dort.
Schön.
Aber jetzt dort langfristig zu leben, kann ich mir nicht vorstellen, weil es doch ganz andere Welt ist. Wir haben anderen Habitus, nennt man das, andere Gewohnheiten. Mhm. Und sich wieder dort anzupassen, ist also traditionell, die haben natürlich andere Denkweise, andere Werte, Normen, und sich da anzupassen, wird auch schwierig. Und da war der Vorteil als Kind, da ist ja viel einfacher, ne? Also im Kindesalter kann man sich viel schneller anpassen. Und jetzt in dem Alter, als noch junger Mensch, ist man eh so kritisch, ne? So ein bisschen, bisschen Resilienz, revolutionär und so weiter. Und da ist es ein bisschen schwieriger, sich dort anzupassen. Aber ja, ab und zu zum Besuch natürlich, dass man die Verwandten sieht. Dort so sein Dorf so mal wieder schaut, und wo, wenn ich zum Beispiel, als wir das letzte Mal da bei uns zu Hause waren, so als Kind hatte ich das mir viel größer vorgestellt, das Haus, ne? Kennt ihr bestimmt auch, es ist viel größer ist, und dann geht man, hä, warum ist das auf einmal so klein? Ja, weil man selbst gewachsen ist, das war auch so eine, so eine Erfahrung, die ich machen konnte, und das war auch so ein Effekt, hä? Nee, nicht das Haus ist kleiner geworden, sondern du bist einfach gewachsen.
Ja, als Kind ist alles irgendwie viel, viel größer, und das, man hat eine ganz andere Perspektive zu allem irgendwie. Das ist, ist schon immer wieder spannend. Ja, so ging es mir, als ich mit 16 irgendwann ein Schulpraktikum in meiner alten Kita gemacht habe. Ich bin da reingegangen und dachte mir so, hä, war das schon immer so klein? Das war so ganz, ganz komisch irgendwie. Ja, aber richtig schön, dass ihr da noch einen Draht zu eurem alten Zuhause habt und da irgendwie immer noch eine Heimat habt. Trotzdem, ne, das ist ja auch was ganz Besonderes. So wie auch Claudina in Portugal oder ich in Schottland. So ein Ort, wo man doch immer wieder zurückkehren kann. Menschen, zu denen man immer wieder zurückkehren kann. Schön. Habt ihr denn hier noch so Traditionen, die ihr besonders gerne lebt oder fortführt?
Wir hatten letztens, kennt ihr Diwali, das Lichterfest?
Nein?
Ja. Oh, so ja, da hatten wir in der Kita hatten wir was, weil wir haben nämlich auch Eltern, die, weiß nicht, ob sie aus dem Punjab kommen, aus aber Indien. Die kommen auf alle Fälle aus Indien. Und die sind extra sogar rübergeflogen dafür. Das und das Holi. Da hatten wir drüber geredet gehabt, genau.
Genau, ja. Das wäre, das war doch letztens. Genau, deswegen hatten wir letztens gefeiert das und haben uns alle versammelt. Und da war ich auch in der Gemeinde bei uns. Alle haben halt so Kerzen und so da gelegt. Bei uns zu Hause hat meine Schwester auch überall Kerzen gestellt. Ich so, ja, hoffentlich geht Feueralarm oder so nicht an, ne, pass auf. Oh. Man weiß halt nie.
Stimmt.
Und bevor wir schlafen gehen, natürlich auspusten.
Ja. Richtig, richtig.
Muss man halt aufpassen. Genau, das Lichterfest hatten wir. Sonst, ja, kulturelle Feste, da werde ich, weil ich jetzt auch so politisch unterwegs bin, eingeladen ab und zu. Ach, so, immer eine kleine Rede halten und dann auch den Abend mitgenießen. Zum Beispiel so ein Diwali-Fest kommt demnächst in Offenbach, in 2 Wochen ist es ungefähr. Und da wird es auch sein, dass ich so einen kleinen Beitrag machen werde, welche Rolle in unserem Leben spielt, was hat das jetzt mit der Vielfalt und so zu tun. Dann werden wir natürlich indisches Essen haben und gemeinsam werden die alle tanzen und feiern.
Wie schön.
Und was mich freut, ist immer...
Ja, tatsächlich... Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nee, was mich immer freut in Bezug auf Kultur, sind die Klamotten. Habe ich schon so indische traditionelle Klamotten gesehen. Mhm. Die unterscheiden sich auch, ne, je nachdem, ob man in Norden ist, Süden. Indien hat keine Kultur, sondern Kulturin. Es hat keine Sprache, sondern Sprachin. Kein einheitliches Essen. Und bei uns im Norden trägt man einen Zut und das ist auch immer, gibt es verschiedene Arten und manchmal so bunt und auch immer sehr stylisch, also ganz anders. Oder Sari, das tragen Leute jetzt aus anderen Bundesländern. Mhm. Und das ist auch so, es gibt auch so ein Gefühl, wenn sich Leute in solchen Klamotten sich dann so versammeln auf einem Platz, das gibt dann auch dieses Gefühl, ne, dass man fühlt sich halt wohl, so mäßig Heimat. Und meine Eltern, die genießen das, würde ich sagen, eher als jetzt ich, weil sie natürlich, weil sie dort aufgewachsen sind, viel stärker mit der Kultur verbunden sind als jetzt ich.
Für die ist das bestimmt auch dann was ganz, ganz Besonderes, hier so ein Stück Heimat dann zu bekommen und zu sehen, oh, es beteiligen sich so viele Menschen daran und so weiter. Es sind ja bestimmt auch Leute aus diversesten Kulturen, die dann dahin kommen, oder? Und dann ein Stück weit daran teilnehmen und auch sehen, was ihr da so macht und sehen, was euch wichtig ist. Und das ist ja auch eine besondere Sache. Ja.
Genau. Ja, das macht eine offene Gesellschaft aus, ne? Dass man so einladend ist und die anderen Kulturen kennenlernt und nicht in seinen eigenen Bereich, in seiner Blase gefangen ist. So funktioniert ja halt das Miteinander. Und Kultur trägt ja auch dazu bei, dass man auch den Mindset oder sag ich mal, die Gedanken der anderen Person versteht. Da muss man ja auch zugehen und sich da überhaupt damit auseinanderzusetzen und nicht von außen einfach zugucken und bewerten und Vorurteile im Kopf haben.
Ja, so ist es.
Ja, das ist leider Gottes gerade immer mehr wieder verbreitet, wenn ich so überlege. Ich habe das Gefühl, so als Kind und Jugendliche war das nicht so krass. Aber mittlerweile wird es immer, immer stärker. Und um jetzt nicht allzu politisch zu werden, aber man merkt es schon. Also ich weiß nicht, wie es zu euch geht, aber ich finde so als Ausländer merkt man das schon. Mhm. Ne, also finde ich nochmal stärker, weil ich habe auch, meine Frau ist Deutsche, wir haben deutsche Freunde und die merken das nicht so. Also ne, meine Frau kriegt das jetzt halt natürlich durch mich mehr mit, aber die Freunde von uns, die sind tatsächlich teilweise so dieses, hey, das stimmt doch gar nicht, da ist nichts und ne, die merken das nicht so oder wollen es nicht merken, ja. Ich denke eher, die merken es nicht. Aber ja, also Das ist schon was, wo ich sagen muss, ich glaube, da brauchen wir echt viel mehr Arbeit. Und deswegen meine Frage, wie kam es dazu, dass du zum Ausländerbeirat quasi, dass du gesagt hast, du willst da mitmachen, du hast da Bock drauf?
Oh, also ich war eigentlich eine Schülerin und ich habe in der Schule das Fach Politik auch nicht gemocht, gebe ich dir zu. Und jetzt mache ich Lehramt und Fach Chemie. Ich wundere mich manchmal selbst, weil POVI, ne, ihr kennt das, man muss sozusagen die Namen der Regierung, der verschiedenen Minister auswendig lernen. Ich habe einen Test drüber und wenn man eins hat, ist man ein guter Schüler und so. Und da habe ich halt dieses Auswendiglernen immer gehasst. Und auch diese verschiedenen Theorien und das ist alles so realitätsentfernt und nicht so runtergebrochen auf der Schülerebene, sage ich mal. Also so war zumindest in meiner Schule sehr theoretisch alles. Und ich versuche es Lehrkraft besser zu machen, dass man das eher alltagsnah gestaltet. Mhm. Zum Beispiel als die Wahlen waren, ich glaube, das waren die Landtagswahlen, die waren letztes Jahr, oder die Europawahlen, dass ich dann mit den Schülern sozusagen auf die Wahlplakate eingegangen bin, ne? Wofür stehen die, oder die verschiedenen Parteien behandelt habe, sowas halt versucht, so alltagsnah Politikunterricht zu gestalten. Und das ist halt das Gute an Politik, dass man es so alltagsnah gestaltet, aber viele machen das halt so schade. Was war die Frage jetzt? Aufgeweicht. Ausländerbeirat. Genau. Ich war eine Schülerin und Politik ist eigentlich kein Plan, aber ich habe immer ehrenamtlich gearbeitet. Hier zum Beispiel Leute, die geflüchtet sind, denen habe ich dann ein paar Nachhilfe gegeben. Als ich hier neu kam, wurde mir auch geholfen. Das war eine evangelische Gemeinde hier, wo ich als ich in der vierten war. Da habe ich auch Nachhilfe von denen bekommen und dann wollte ich halt so eine Art, dass man so zurückzahlt. Und da habe ich gerne da gearbeitet. Und auch in der Schule war ich immer ehrenamtlich aktiv. Dann kennen Sie so bewegte Pause oder so. Man steht da gern und leitet die Geräte aus oder Pausenaufsicht. Oder wenn neue Fünftklässler kommen, man zeigt denen gerne die Schule und begleitet denen sowas. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich Interesse hätte zu kandidieren. Ich habe mit meiner Familie geredet. Die waren auch so, hä, was? Was ist das vom Ausländerbeirat? Was ist das überhaupt? Man kennt es ja nicht, kannte das selber nicht. Es ist wirklich nicht so verbreitet, wie man denkt. Also ich glaube, also heute noch, wenn ich auf Menschen zugehe, viele kennen das nicht. Dann beschreibe ich das gerne. Und jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Ausländerbeirat, ein politisches Gremium, wo Menschen mit Migrationshintergrund, also gesetzlich gesehen Menschen mit einer nicht deutschen Staatsbürgerschaft wählen dürfen und auch kandidieren können. Und ist ein beratendes Gremium. Das heißt, wir dürfen im Stadtparlament mitreden, aber nicht mitentscheiden. Anträge stellen, aber entscheiden tun das die Fraktion. Wir haben unseren eigenen Haushalt, das heißt, wir können verschiedene Veranstaltungen machen. Zum Beispiel erst gestern hatten wir eine Lesung, wo ich auch dabei war und wir auch über Integration und Migration in den Bereich gesprochen haben und gerne viele Menschen eingeladen haben. Aber es waren vor allem deutsche Menschen, die da waren. Und das hat mich auch sehr gefreut, ne? Dieses, man ist offen und lernt gerne die andere Perspektive, andere Meinungen und so kennen. Genau so hat, sofern, aber ich glaube, weil ich schon in diesem Bereich tätig war, genau, bin ich da irgendwie reingekommen und dadurch haben sich die Türe, hab ich so, bin ich in die politische Welt irgendwie reingekommen, eingetreten und dann hat sich das alles so ein bisschen langsam, entwickelt, aber es war so der Türöffner, kann man sagen, diese Wahl. Und viele haben auch nicht an mich geglaubt, ne, dass ich gewinnen werde. Ja, wenn ich so bei Menschen war und die angesprochen habe, dass sie mich wählen sollen, waren sie so, ja, du bist so jung, sei nicht traurig, wenn du verlierst, so bevor das Rennen überhaupt losgeht. Das war, ne, das hat schon erklärt, ja, du wirst schon verlieren.
Und jetzt bist du da.
Ja, so, ja. Man hätte schon Hoffnung machen können, ne? Also, so einer 18-Jährigen, ja, okay, ne, du schaffst es schon. Aber nee, die meisten haben gesagt, ja, sei nicht traurig, du
Ach, wie
verlierst.
krass. Aber man kann ja danach immer noch aufbauen, wenn es nicht gelingt und sagen, ne, cool, dass du es trotzdem versucht hast und ne, irgendwann klappt es bestimmt schon. Aber ne, so ein bisschen Mut machen darf man bei sowas schon, finde ich. Ja, aber so oder so hast du es geschafft. Cool.
Aber das ist auch wieder so eine Form von beurteilen, verurteilen, jemanden direkt nach diesem Einwand quasi beurteilen. So dieses, ja, die ist jung, die schafft das eh nicht, das wird eh nichts. So, nein.
Aber
Also
voll
nur weil
cool, dass du es
man ein
geschafft hast.
gewisses Alter hat, heißt das nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, die Sachen schlecht macht oder besser macht. Aber man hat halt reelle Chancen und wie man sieht, ne? Hat das Alter sie nicht aufgehalten. Das
Aber
stimmt.
richtig cool, dass du da so politisch tätig bist und ja, so ein bisschen auch den Lehrstoff revolutionieren möchtest, so wie ich das verstehe. Es war so relatable, was du vorhin gesagt hast, mit ne, in der Schule wird es ja so
Ja.
und so rübergebracht. Ich fand es auch immer so furchtbar, was so schade ist. Und deswegen habe ich ganz, ganz lange gesagt, also bis ich wirklich weit über Mitte 20 war, ich immer gesagt, ja, nee, Politik, weiß ich nicht, kenne ich nicht, ja, geht mich ja irgendwie nichts an, möchte ich nicht. Ne, bis ich irgendwann über Colorful, aber auch über verschiedene Bekannte und so weiter und so fort eben auch mich mehr damit auseinandergesetzt habe und gecheckt habe, oh, das ist ja was Alltägliches, das ist ja was, was uns alle angeht. Politik ist omnipräsent und überall. Ne? Und deswegen finde ich das so schade, dass das in der Schule irgendwie immer noch so ist, immer noch so abschreckend irgendwo ist, weil es halt irgendwie trocken ist. Und es ist dieses Auswendiglernen und irgendwie, also was bei mir total präsent ist, POVI-Unterricht war 90%, was ist der Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat? Und so. Und das kannst du den jungen Leuten doch so viel schmackhafter machen, ne? Was sind aktuelle Themen, die uns bewegen? Was bewegt dich? Was bewegt dich? Was bewegt dich? Was bewegt uns? Was bewegt mich? Deswegen, nee, super cool, wenn da mal ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt und junge Leute auch sehen, ey, das ist ja eigentlich voll spannend. Und da kann ich ja aktiv auch was machen und mitwirken, ne?
Tatsächlich muss ich sagen, Puri kann, ne, wie ihr schon sagt, Puri kann halt richtig geil sein. Aber es kann halt auch man hat gar keine Lust mehr darauf. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte in der Abi-Zeit hatte ich echt ein Glück. Wir haben ein bisschen mehr behandelt. Sind auch auf Infrastrukturen und das Zusammenspiel von verschiedenen Ländern untereinander quasi eingegangen. Das war ganz cool. Aber ne, es ist halt nicht in jedem Bereich. Aber ich finde es gut, da zu sagen, auch ja, hier, es muss einfach realitätsnah sein. Es muss einfach nah an der Welt von den Schülern sein, damit die Bock haben. Auch, weil wir kennen es doch selbst, so als Jugendlicher, du hast keine Lust. Du sitzt da und du denkst dir so, warum bin ich hier? Ich will nach Hause, Fortnite. Weißt du, so diese Gedanken, ja. Oder ich will shoppen gehen oder irgendwie, je nachdem, was die Vorlieben von wem auch immer sind, ne? Aber und dann stehst du da und denkst dir so, wieso bin ich hier? Wieso muss ich hier? Wieso bis hier? Wieso?
Und da
Das ist
kannst
so
du die doch abholen,
langweilig.
da kannst du die doch irgendwie abholen und sagen, okay, ne, was wollt ihr wissen? Was wisst ihr vielleicht schon? Was, ne? Ach, naja. Aber vielleicht passiert ja da in Zukunft irgendwie doch noch mal was. Wäre auf jeden Fall super, super wichtig.
Ja, ist halt so lehrerabhängig, der Unterricht. Sehr abhängig von der Lehrkraft. Das ist ja, ich finde, an der Uni genauso. Je nachdem, welchen Professor oder Dozentin man hat, entweder man geht gerne zum Seminar oder man geht nur für die Unterschrift dahin. Oder? Also da ist es ja genauso.
Absolut.
Aber
Also
da
ich
findet ihr
kenne.
ja da so euer Podcast, eure Veranstaltungen oder was ich alles machen kann, dass wir versuchen, außerschulisch die Jugendlichen zu erreichen und zu zeigen, Politik hat auch was mit euch zu tun und ist nicht den Namen der Regierung auswendig kennen
So ist es.
oder wissen, wer jetzt hier Bildungsminister ist oder was weiß ich. Das ist nicht Politik.
So ist es, ja, auch, aber das ist ein kleiner Teil, das ist ein kleiner Teil davon, diese ganzen Namen und so. Aber ja, ich meine, was machen wir, wie du schon gesagt hast, mit unserem Podcast? Unser Podcast ist hochpolitisch, würde ich sagen. Also, auch wenn wir schon Themen hatten wie, ne, was ist eigentlich ein Fetisch oder keine Ahnung, was haben wir eigentlich alles für Neujahrsvorsätze, aber wir hatten eben auch schon ganz, ganz viel zu queeren Themen, zu Behinderung im Alltag, lauter so Sachen, die unzählig viele Menschen betreffen einfach. Ne? Unser CSD ist ein super politisches Event. Ne? Da war Harpreet übrigens auch anwesend. Ne? Da hattet ihr auch einen Infostand und ihr habt auch was auf der Bühne gemacht. Das
Ja.
war das der Tanz?
Ja, der Tanz, mussten wir kurzfristig absagen, aber dann habe ich kurz eine Rede gehalten.
Genau, da
Habe
kann ich mich dran erinnern.
ich, genau, bin ich spontan einfach eingesprungen habe. Wie hier, ne, einfach mitgeteilt, dass eine offene Gesellschaft, den Menschen als Menschen zu sehen, genau.
Und das ist so eine wichtige Message. Und ich glaube tatsächlich, wenn so viel mehr Leute diesen einfachen, ja, eigentlich so einfachen Grundsatz in ihren Herzen tragen würden, dann wäre die Welt wirklich ein besserer Ort. Vielleicht kommt das
Ja.
noch.
Ja, definitiv. Also, ne, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, allein diese Tatsache, wenn du merkst, wie schlimm der Hass mittlerweile geworden ist und die Gesellschaft, anstatt zu sagen, komm, Empathie, eher auf dieses Abgeschirmte geht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so wirklich das Gefühl, persönlich, dass das wirklich so auf dieses Abschirmende geht, wo dieses, ja, wir haben schon genug gegeben und wir haben schon genug gemacht und überhaupt, und was soll denn das und blablabla, ne? Also so eher so auf eine negativ egoistische Einstellung, in Anführungsstrichen, egoistische Einstellung. Das heißt ja nicht, dass das Land oder die Menschen, ne, die es gerade in dem Moment betrifft, nichts gemacht haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir aufhören können, Empathie füreinander zu empfinden. Empathie macht uns menschlich. Ja, also diese
Und
Polarisierung gerade,
dann auch. Genau. Und ich finde das ganz, ganz persönlich ganz, ganz schlimm. Wenn das weniger wieder wäre, wenn die Menschen sich mehr wieder auf dieses Empathie geben und versuchen, anderen so einen bestimmten Vertrauensvorschuss zu geben. Klar, okay, es kann sich immer, ne, jeder ist individuell und natürlich kann sich immer herausstellen, dass man vielleicht wo nicht hätte Vertrauen geben sollen, wo man es gegeben hat und andersrum. Aber wenn das komplett wegfällt, so, dann sitzen wir ganz, ganz schnell Thema Bovi schon wieder. Aber auch Thema Geschichte sitzen wir ganz, ganz schnell wieder vor ein paar Jahren da und haben dann wieder hier die, in Anführungsstriche, sorry für die Wortwahl, die Scheiße am Dampfen. Also
Das
ich
ist
weiß nicht, wie ihr
ja.
das seht, aber ich empfinde das schon ganz stark.
Ich habe das Gefühl, Diskriminierung allgemein, in egal welche Richtung das geht, ob das jetzt Richtung Rassismus ist oder Richtung Queerfeindlichkeit etc., dass das halt in den letzten Jahren alles wieder ein bisschen an Salonfähigkeit gewonnen hat. Ne? Weil sich da irgendwie wie so eine Gegenrevolution irgendwie auftut. Nee, es bleibt alles so, wie es ist und früher war alles besser und ne, mein Tellerrand irgendwie so. Und das gilt definitiv nicht für jeden, um Gottes Willen. Niemand möchte hier pauschalisieren. Aber ja doch, ich habe das Gefühl, dass ob das jetzt live auf der Straße ist oder eben in den sozialen Medien, dass die Leute sich einfach inzwischen wieder trauen, nach so vielen Jahren so unfassbare Dinge von sich zu geben, die wirklich, wirklich gruselig sind. Ja,
Ja,
also rechtes
definitiv.
Gedankengut ist dann doch wieder sehr präsent irgendwie. Und ja, das ist gruselig. Das ist
Ich
total
finde, das hat
gruselig.
auch bestimmt mit der US-Politik zu tun, was da Trump treibt, dass auch viele Menschen denken, was er da macht, Menschen aus Deutschland auch sagen, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, weil er da so polarisierend ist, dass er schon die Menschen hier manipuliert, okay, zumindest prägt das Denken hier, dass viele das so ein bisschen abbekommen von ihm, weil USA schon irgendwo eine Weltmacht ist. Ich finde, viele wollen nicht davon reden, aber man schon, es prägt schon irgendwo sehr stark die Welt. Allein schon hier bei uns die Nachrichten, ne? Trump hat das gemacht. In Japan, er ist gerade ausgelaufen. Ne? Kennt ihr? Er ist schon dement, weil er das und das gemacht hat. Ich war so, warum gibt man ihm so viel
Es ist
Aufmerksamkeit?
so, also sobald man irgendwie
Oder?
den
Irgendwie
Fernseher anmacht
erlauben.
oder ins Handy guckt, ist er da. Ja, und natürlich macht es was mit den
Ja.
Köpfen. Egal in welche Richtung, es macht was mit den Köpfen. Ja, so ist es.
Ich hatte ganz lang auf meiner, ich hatte, also ganz lang, aber ich hatte mal ein ganzes Wochenende auf meiner For You, dass der angeblich tot wäre.
Ich auch.
Dieses Trump ist tot, das sind die Anzeichen da. Also im Endeffekt hat er sich zurückgezogen wohl ein Wochenende lang und hat halt nichts gepostet, weil er selbst ja auch er hat ja auch eine extreme Mediapräsenz, ne? Also gerade so Ex und so postet er viel, ehemals Twitter. Aber ja, natürlich, ne? Die Politik, die schwappt natürlich dann auch hier rüber und. Die Welt ist trotzdem ein Dorf, auch wenn wir sagen, ja, sie ist riesig, aber durch diese Globalisierung ist es ein Dorf geworden.
Und ich unterhalte mich ja
Im
wirklich mit
Endeffekt.
ganz vielen verschiedenen Menschen und finde das ja immer ganz, ganz spannend, so verschiedene Perspektiven auf die Dinge zu hören und so weiter. Und da sind doch viele, viele Leute dabei, gescheite Leute, die sagen, ja nee, das ist ein astreiner Typ, der ist total cool drauf und ich würde den ja auch wählen, ne? Also weil der ist halt irgendwie lustig und irgendwie hat der einen gewissen Charme auf die Leute. Ja, und dann lassen die sich mitreißen. Und in der Politik passiert das, wie wir wissen, ja doch, immer und immer wieder, dass da wirklich nur ein ganz charmanter Mensch stehen muss und so den Menschen eben so die Gedanken einpflanzen kann. Ja, und ehe man sich versieht, ist man dann eben in so einer Situation, ne, dass Leute eben diskriminiert werden, dass Leute ausgestoßen werden, verfolgt. und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Nummer. Und deswegen ist es so, so wichtig, dagegen zu halten und zu sagen, stopp. Und aufzuklären. Ne?
Das wäre, das ist das, wozu wir da sind, wozu wir jetzt auch Apret jetzt eingeladen haben. Mhm. Und auch unsere anderen, das Ding ist einfach, eine Awareness zu schaffen.
Ja, vor allem Anfang des Jahres, da waren ja die Bundestagswahlen, der 21. März war das, oder? Nee, Februar. Mhm. 21. Februar, da kamen die Wahlergebnisse. Und hatte ich die Anfrage bekommen, direkt am Tag darauf, ich glaube, das ist der Montag, ein Interview. Ich kenne bestimmt Cosmo, Radiosender. Mhm. Und da ein, genau, Interview. Genau, das ist ein Radiosender, um da Interview zu geben und so meine Reaktion auf die Wahlen. Und da hat die AfD ja extrem zugelegt. Das war auch sehr überraschend. Und jetzt auch, dass die AfD viel mehr, viel besser dasteht als jetzt die CDU. Ne? Immer dieser Umfragekampf, kann man schon sagen. Und da wurde ich auch gefragt, ne? Warum machst du das noch? Willst du vielleicht irgendwie sowas, aber willst du doch nicht aufgeben? Das ist doch jetzt zu viel und so. Also, aber ich habe gesagt, ich möchte das machen, also ich werde immer dagegen stehen und gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, gegen alle Diskriminierungsarten, weil falls in der Zukunft was Schlimmes passiert, wir wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn ich zurückblicke, will ich nicht denken, boah, ich hätte das machen können. Mhm. Ich hätte dagegen was unternehmen sollen. Ich will diese Reue nicht. Wir wissen vielleicht, ich weiß nicht, wie die Zukunft wird, aber wenn ich zurückschaue, möchte ich auf jeden Fall stolz auf mich sein. Ich habe mein Bestes gegeben und ich habe es zumindest versucht. Ja. Und nicht, ich habe da gesessen und ich hätte das machen können und immer passiv oder so. Ja, genau.
Mhm. Absolut. Das ist wirklich ein super wertvoller Gedankengang. Ja, irgendwie, weil man kann ja doch etwas bewegen und man kann doch etwas beeinflussen, aber nur, wenn man aufsteht und wirklich was macht. Weil wenn alle nur sagen, ach, ich kann ja eh nichts, ne, alleine oder sonst was. Klar, alleine kann man schon was bewirken, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Wenn aber ganz viele sich zusammentun und zusammen quasi gegen etwas ankämpfen, gegen etwas Schlechtes ankämpfen, ne, dann kann man doch etwas tun und doch etwas bewegen. Und vielleicht sind wir irgendwann in vielen, 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 vielen Jahren sehr glücklich darüber und sagen ja. Zum Glück haben wir.
Ja. Ja. Ich finde, wenn auch eine Person aufsteht, wie ich vor 5 Jahren und also aktiv sagt, ja, wir sollen hier was unternehmen, dann begeistert man auch irgendwo die anderen Personen. Ne? Dann stehen die mit uns oder wenn die sagen, okay, wir haben nicht so viel Zeit, zumindest hinter uns. Und dann werden, wenn eine Person aufsteht und sich diesen Mut zeigt, können daraus Tausende, Hunderttausende und hoffentlich irgendwann 1 Million werden. Allein schon wir, dass hier ähnliche Gedanken, ähnliche Ziele haben, dass wir hier zusammensitzen auf einer Plattform und darüber uns unterhalten. Und ich glaube nicht, dass ich vor ein Jahr gedacht hätte, dass ich mit euch einen Podcast mache. Und dass wir eigentlich aus ganz anderen Feldern, ganz anderen Städten, anderen Milieus, haben unterschiedliches Alter, eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun, aber allein schon unsere Gedankengänge, ne, unsere Werte haben uns jetzt hier treffen lassen, sage ich mal. Ja. Und so können wir hoffentlich durch diesen Podcast zum Beispiel andere Menschen begeistern. Hier aufzustehen einfach. Ne, wenn ihr nicht so viel tun könnt, zum Beispiel jetzt bald Kommunalwahlen, geht einfach wählen. Das ist das Mindeste, was man machen kann. Und statt passiv zuzugucken.
Zum Beispiel.
Informiert euch, wer steht da? Generell bei Kommunalwahlen ist die Wahlbeteiligung immer sehr gering. Ich weiß, bei uns sind ungefähr um die 50%.
Oha, okay, oh krass.
Also 50-60%. Ich glaube, in Frankfurt ist sie bestimmt stärker. Aber hier vor Ort, soweit ich weiß, oder auch bei Migrationsbeiräten, bei uns war sie 15%. Das ist ja auch gar nichts. Und da müssen die Leute einfach wählen gehen. Das ist. Nee, also weißt du, man hat dieses Recht. In anderen Ländern, Leute kämpfen dafür, setzen sich vor Diktatur, Monarchie, die dürfen da nicht mitbestimmen. Wir dürfen das und man sollte das auf jeden Fall ausnutzen in der Demokratie.
Oh ja.
Als mündiger Bürger nennt man das, ne?
Genau.
Genau.
So ist es. Und darüber hatten wir tatsächlich auch mal eine Folge. Ich glaube, das war sogar kurz vor den Wahlen, wo wir eben überlegt haben und gebrainstormt haben, was können wir jetzt machen? Alle sind nervös, was könnt ihr euch Gutes tun? Aber halt eben auch mit dem Appell, geht wählen. Wenn ihr könnt,
Ja.
geht wählen. Also es geht so schnell. Ja, und wenn ihr sagt, boah, irgendwie ist das alles nichts für mich, wählt das, was am nächsten an eure Werte drankommt. Ja, und
Genau, oder macht ihn unkenntlich, sodass sie eure
ja.
Stimmen nicht nutzen können. Und. Das geht ja auch. Also, wenn man da quasi fünf Sachen ankreuzt, dann ist eure Stimme halt ungültig. Aber dann geht sie nicht an die Mehrheit, die dann am Ende da ist. Und das.
Kommunalwahlen, da sind ja verschiedene Listen, ne, von den verschiedenen Parteien. Und da finde ich, muss man ja nicht nur eine Partei wählen. Ich bin ja auch so eine, je nachdem, nach den Personen wählen oder okay, der Partei gebe ich so und so viele Stimmen. Aber dass man zumindest sich, dass man es einfach zumindest tut. Okay, dann guckt einfach, welche Person ihr mögt, wo ihr sagt, okay, die repräsentiert mich eher. Könnt ihr eher die Person wählen? Oder?
Zum
Also ich bin
Beispiel.
auch
Ja,
eher so ein
total.
Mensch, sag, okay, nicht diese Farben eher, sondern der Mensch dahinter.
Genau, also
Oder? Der Mensch zählt.
genau,
Genau.
was sie halt für ein Programm haben, was sie halt machen möchten, was sie bewegen möchten und so. Und ich finde auch mit den Briefwahlen ist das relativ entspannt. Man kriegt alles nach Hause geschickt, die wählen dürfen, kriegen alles nach Hause geschickt und man kreuzt einfach nur an, gibt es ab, man muss nicht mal was dafür bezahlen. Und dann hat man gewählt quasi und dann ist gut.
Genau,
Ich
ja.
weiß noch, bei der Folge von den Wahlen, da hatte ich so einen kleinen Rage-Bait. Das war so richtig, da war richtig viel Emotion, weil das war das erste Mal, wo ich daneben gesessen habe und war so, weil ich darf nicht und ich würde gerne, ne? Weil damals war es ja so, ich darf ja keine deutsche Regierung wählen, wenn ich keine deutsche Staatsbürgerin bin. Und ich saß da und ich war so, bitte, 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 mach was, ich darf nicht.
Aber das war eine gute
Das war,
Folge. Das
ich
war
war
eine
so
emotional sehr geladene, aber sehr, sehr gute Folge auch, ja. Und ein bisschen Rage darf auch bei diesen ganzen Themen dabei sein. So, ne? Man darf ja ruhig merken, dass wir es ernst meinen, ja.
Ja,
So.
und wenn man auch so logisch denkt, wenn man nicht wählt, haben wir die anderen Stimmen mehr Wert. Also wenn man logisch denkt, ne, so, es bringt was, wenn ihr wählt. Sonst, wenn die paar wählen, haben deren Stimmen viel mehr Wert, als wenn viel mehr Menschen wählen. Also logisch gedacht einfach. Und ja, aber mit portugiesischer Staatsbürgerschaft kannst du ja schon kommunal wählen.
Genau, kommunal darf ich, aber ich glaube, das war auf den Bundestag bezogen, also auf den großen.
Ja, Landtag oder Bundestag darf man nicht, aber ist doch gut, ne, dass man zumindest mitbestimmen kann, was vor Ort, wer da vor Ort
Auf jeden
regieren
Fall.
soll und die Entscheidung treffen soll.
Und
Das
das
ist
ist
auf
ja
jeden
schon
Fall
eine
ein
Menge
Fortschritt.
wert. Das ist ein Riesenfortschritt und eine Menge wert. Deswegen, ne, man kann sich natürlich engagieren und eben aufstehen und was bewirken, indem man sich einer Organisation anschließt, wie eben Colorful e.V. oder so viele andere, die sich für solche Dinge einsetzen. Oder ne, sowas wie du machst, Harpreet, dass man da irgendwie in die Richtung geht, sich politisch engagiert. Oder halt eben, wenn man sagt, nee, das ist alles nichts für mich, das ist zu viel, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich habe keine Kapazität. Eine Wahl, gerade eine Kommunalwahl, ne, das schafft man bestimmt irgendwie. Und da gab es mal so einen schönen Filmzitat, der Film hieß Cloud Atlas. Und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber die Grundaussage war so, das Meer ist ja auch nur eine Ansammlung winzig kleiner Tropfen. So, ne? Und das passt da eigentlich ganz gut auch in den Gedanken rein. Ich habe aber noch mal eine andere Frage, Harpreet. Und zwar, du hast ja, wie du vorhin schon erzählt hast, ein Buch geschrieben. Du hast meine Sicht geschrieben. Und da setzt du dich auch mit so ein paar politischen und gesellschaftskritischen Dingen auseinander. Was sind denn da so die Hauptpunkte, würdest du sagen? Also so die Hauptthemen, wo du da den Fokus beim Schreiben drauf gelegt hast.
Genau, also ich habe ja gestern sogar eine Lesung gehabt, also ist sehr aktuell gerade. Und zwar so ein Kapitel, Diversität soll zur Normalität werden. Das war mir sehr wichtig, also warum man das immer betonen muss.
Ja.
Alltag auch, weil Menschen anders aussehen, ne? Geschlecht, queer, auf dem Rollstuhl sitzen und so weiter. Warum das immer so ein Tabu oder immer so in den Mittelpunkt stehen muss und Vielfalt einfach nicht normal sein soll, dass man jeden zum selben Auge, sage ich mal, guckt. Und ja, das ist vor allem, also wenn man zum Beispiel aus der Perspektive eines Kindes guckt, da würde man ja auch denken, ne, man ist so ganz normal zu anderen, hätte nicht diese Vorurteile im Kopf. Aber wenn wir älter werden, dadurch entwickeln sich, denke ich, diese Vorurteile. Ja. Und dadurch spaltet sich ja auch diese die Gesellschaft und so verschiedene Kreise entstehen und dieses Gegeneinander schießen. Und ich hoffe, dass wir immer Diversität ja, zur Normalität machen, wenn es ist, normal sein sollte, dass sich so viele Menschen aus verschiedenen Migrantenkreisen, ne, einfach da auf dem Fleck stehen und das muss jetzt nicht was Krasses sein.
Ja, ja,
das absolut. Das war so das Thema.
Ach, wie schön. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich mir das mal hole. Ich muss irgendwie mal, ich sag's seit Jahren, aber ich sag's immer wieder, ich muss irgendwie mal aus meinem Thriller, Psychothriller-Wahn rauskommen und mal was anderes lesen. Deswegen vielleicht wäre das eine ganz gute Sache. Claudina, hast du noch eine Frage?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja ganz neues Buch.
Das heißt einfach meine Sicht, Punkt vor allem. Also Welt aus meinem Blick und was ich alles erlebt habe und mein kritisches Denken, Rassismus auch. Genau, so eine junge Person, die in die Politik reinkommt und ihre kritischen Gedanken äußert, was ihr alles hier nicht gefällt.
Finde ich richtig, richtig
gut. Auf alle Fälle, als wär's ein Lesen wert oder mehrere Lesen wert. Also ihr wisst Bescheid, liebe ZuhörerInnen. Das ist eine Buchempfehlung.
Dankeschön. Ich war sogar an der Frankfurter Buchmesse damit dieses Jahr im Oktober und 2023 durfte ich auch dabei sein. Das war auch ein Erlebnis, ne? So Autoren aus der ganzen Welt, die größte Buchmesse der Welt sogar. Und das war insane. Hätte ich mir nie eigentlich vorstellen können.
Das ist was ganz Besonderes auf jeden Fall und da kannst du auf jeden Fall auch stolz auf dich sein, weil das ist für so eine junge Person auf jeden Fall schon eine große Sache und etwas, was bestimmt viele, viele Menschen bewegt und ja, finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Ja, was ich noch ansprechen würde, ist, zum Beispiel, wir haben ja über Schule gesprochen und politische Bildung. Was mich auch in der Schule gestört hat, war die Literatur, die wir immer dort gelesen haben.
Relativ veraltet wahrscheinlich schon.
Männlich, weiß geprägt, eurozentrisch.
Ja.
Ich glaube, es ist heute noch so.
Es oder? Ist, ja, also ich habe vor ein paar Jahren an der Schule gearbeitet als Integrationshelfer. Und durfte da also so ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen in die 5. Klasse, ein bisschen in die 9. Klasse und was die eben so alles im Deutschunterricht oder auch im Englischunterricht durchnehmen. Ja, es hat sich nicht so viel getan, sagen wir so. Und es ist genauso, wie du gesagt hast. Und klar, ein Faust hat irgendwo seine Daseinsberichtigung und auch ein Wojciech und so weiter. Aber es müsste halt irgendwie die Bandbreite her. Es müsste halt was anderes noch her. Ja, weibliche, queere, verschiedene Kulturen, jüngere AutorInnen vielleicht auch, also, ne? Gut, Kafka war ein junger Autor,
in der
aber.
Oberstufe, genau, in der Oberstufe finde ich legitim vielleicht, dass man so Faust und so liest. Aber es ist zumindest in der Mittelstufe, dass man jetzt nicht zum Beispiel mit Wilhelm Tell anfangen muss, sondern vielleicht einfach junge Autoren hat oder so einfach mehr andere, also so queere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund vertreten sind. Ich weiß, im Englischunterricht hat man eher sowas gelesen, oder? Da hatte man eher mit solchen Themen zu tun, als jetzt im Deutschunterricht.
Was sagst du, Claudina?
Ich sage, ich hatte in Englisch tatsächlich entweder diese hat diese Workbook-Dinger oder ich tatsächlicherweise Shakespeare. Aber naja, gut. Ich müsste mich auch ausklinken für diese Folge. Ich danke schon mal jedem ZuhörerInnen und Zuhörer und die ganze Non-Binary-Zuhörer auch noch dafür, dass ihr diese Folge zugehört habt. Aber ich muss leider weiter. Euch wünsche ich noch einen regen Austausch. Da bin ich gespannt, was dann dabei rumkommt. Und ich hoffe, ihr hört auch alle gerne den Podcast.
Danke, dass du dabei warst, Claudina.
Danke. Ciao, Claudina.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Cool. Ja, hast du denn noch einen Moment Zeit und Lust?
Ja, gerne.
Dann machen wir das. Wir können uns gerne noch ein bisschen zum Thema Schule austauschen, beziehungsweise zu ein paar Themen, die nun du noch in deinem Buch angeschnitten hast. Oder was ist was, wo du sagst, das ist jetzt das, was irgendwie hier noch gut reinpassen könnte?
Wo ich mich gerade beschäftige, wäre Elternbeteiligung. Mhm. Ich schreibe meine WHA drüber, also ich habe meine Staatsexamen, da sozusagen die Handlungsstrategien der migrantischen Eltern, die halt Einfluss auf den Bildungsverlauf ihrer Kinder nehmen können. Mhm. Das ist auch in meiner Recherche, bin ich darauf gekommen, das ist auch, weil das komplexe Thema und da sind wir auch voll benachteiligt, wenn es darum geht, weil anderes Schulsystem, habe ich auch in meinem Buch mal erwähnt, das deutsche Schulsystem ist auch nicht selbstverständlich, mhm. dass Menschen, die aus anderen Land kommen, dass sie das kennen. Und aus der Sicht denken, glaube ich, nicht so viele. Ne? Man möchte, dass sie zu Elterngesprächen kommen, Elternabend, mehr involviert sind bei der Bildung. Aber das sagt denen keiner direkt. Es werden bestimmt, glaube ich, nur Briefe geschickt, ihr sollt da und da sein, aber nicht einfach so eine Art Integration oder so einen Vortrag oder so gehalten, okay, wie funktioniert das? Und das ist ja auch recht komplex, das Bildungssystem, muss man sagen.
Das stimmt. Ja, das ist tatsächlich so. Das merkt man dann halt auch wieder in so Themen wie so Hausaufgaben oder so, ne? Hausaufgaben, Referate, Sachen, die man halt irgendwie zu Hause erledigen muss. Die einen kommen nach Hause. Ne, vielleicht die in Deutschland leben oder aufgewachsen sind, schon lange hier sind, die kommen nach Hause, so, hast du Hausaufgaben? Ja, das und das. Ah ja, komm, wir setzen uns hin, wir machen das irgendwie zusammen. So. Und wenn man das aber so nicht kennt oder halt irgendwie dieses System hinter diesen ganzen Prüfungen und so nicht versteht, na, dann bist du ja als Elternteil auch irgendwie hilflos. Ja, und kannst da nicht so helfen, wie du vielleicht gerne würdest. Oder sonst was, ja. Und die ein Stück weit mehr mit ins Boot zu holen, ja, das wäre wahrscheinlich eine richtig gute Sache. Ne, weil ich sag mal, ich arbeite in einem Kindergarten und da ist noch relativ viel mit Elternbriefe und da gibt's eine gemeinsame App, da gibt's ganz viel Austausch und Elternabende und man hat halt diese Tür- und Angelgespräche. Die Eltern kommen zur Tür, holen ihr Kind und man hat irgendwie noch so ein bisschen diese Chance zu sagen, so und so war der Tag. Ja, aber in der Schule hört das dann halt irgendwann auf. Ja, und da verliert sich das irgendwie, dieser Kontakt zwischen Lehrenden und Eltern. Und diese Lehrpartnerschaft existiert dann irgendwie so nicht mehr. Ja. Mhm. Und wie könnte das deiner Meinung nach aussehen? Also hast du da konkrete Vorstellungen? Du als Lehramtsstudentin, sage ich mal, hast du dir mal Gedanken drüber gemacht, wie sowas in der Zukunft sein könnte?
Ich glaube sogar 2023 war das war so mein Projekt, migrantische Eltern ins deutsche Schulsystem integrieren. Und da habe ich Vorträge einfach gemacht, wo ich denen erklärt habe, wie das so grob funktioniert. Und die haben so Fragen gestellt, da konnte ich auch deren Ängste entnehmen. Und dieses Vertrauen hat sich auch mit der Zeit entwickelt. Ne? Man stellt es sich vor und gewinnt das Vertrauen, es baut sich so ein Bonding auf. Da haben sie auch so Fragen gestellt in Bezug auf jetzt Elternbriefe und dass das Kind jetzt zum Beispiel aus einer Sonderschule kommt, können wir darauf Einfluss nehmen, wir möchten das nicht. In Bezug auf jetzt zum Beispiel Nachhilfe, welche Möglichkeiten gibt es dort und können wir auf die Lehrkraft zugehen? Schön. Wie können wir sie erreichen? Sowas halt, das sind eigentlich Basics, wenn man denkt, aber für andere sind es halt keine Basics. Aber man geht davon aus, dass es Basics sind.
Ich glaube, das ist halt so eins der Schwierigkeiten, ne? Weil, wie du schon vorhin gesagt hast, es kommt immer auf die Perspektive an. Und Dinge, die für Leute selbstverständlich sind, die ihr Leben lang schon in Deutschland sind, vielleicht seit Generationen oder für immer, ja, da ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn man halt erst zugezogen ist oder so, ja, und sich in einer komplett, wie du schon vorhin erzählt hast, zu Beginn eine ganz andere Kultur, ganz anderes Wertesystem, Wertenormsystem, ja. Sprache, Alltag zurechtfinden muss, ja, und dann heißt es halt irgendwie, ja, hä, ist doch klar, so, das ist doch schon immer so gewesen, so, das weiß man doch, ja, und dann fühlt man sich vielleicht auch so ein bisschen doof und traut sich dann auch irgendwann gar nicht mehr zu fragen, weil man ja dann vielleicht so der Doofe ist, ne, der das ja eh alles nicht weiß. Und das ist eine große Barriere.
Ja. Ja, ich will auch in meinem Leben generell für junge Menschen was tun, sozusagen, was ich halt erlebt habe früher, ne? so politikfern, auch in Bezug auf Rassismus, keine Aufklärung gehabt, dass ich, obwohl ich noch so jung bin, auch schon für die junge Generation was machen will. Und für diese Aufklärung, dass sie sich politisch beteiligen können. Bei mir war es irgendwie ein Zufall, dass ich reingekommen bin. Und dass es irgendwann kein Zufall ist. Ne? Weißt du, dass ja. diese Zugänge einem vielleicht bereits in der Schule gezeigt werden. Und genau. Dass so alltagsnah, habe ich schon gesagt, gestaltet wird. Und dafür werde ich auch einen Podcast machen mit meiner mit der Jugendarbeit in meiner Stadt. Da würde ich, kurz nachdem wir uns gesehen haben, im September, ne? Da wurde ich gefragt, ich war da auch so, okay, können wir versuchen. Da geht es auch genau darum, dass man junge Menschen erreicht und denen die Möglichkeiten, politische Partizipation, die Möglichkeiten gibt es, einfach junge Engagierte einladen, sich einfach mal unterhalten über Politik vor allem, sie motivieren, was zu bewegen. Es muss nicht immer politisch sein. Einfach vielleicht ehrenamtlich, einfach für die Nachbarn vielleicht was zu was tun, ne, das Zusammenleben. Und
wenn es ist, ich gehe mal ins Tierheim einmal im Monat.
Aus Tropfen wird ein Meer, wie ist das formuliert?
Irgendwie so, genau. Oder ja, das kann man so Tropfen auch sagen. Meer ist auch nur eine Ansammlung an einzelner Tropfen. Oder so, genau. Ja, so ist es doch, ne? Wie du schon gesagt hast, ob man sich irgendwie in der Nachbarshilfe engagiert oder halt irgendwie einmal im Monat ins Tierheim geht und sagt, ich helfe da was zu reparieren oder geh Futterspenden sammeln oder sowas. Ne? Es gibt so viel. Ja, und finde ich mega cool. Wann startet das Projekt Podcast?
Also wir haben schon die erste Folge gemacht. Das heißt einfach, mach mit für deine Zukunft. Okay. Und da habe ich einfach über mich erstmal erzählt, so vorwortmäßig, was wir da für Ziel haben. Und das nächste soll einfach mit unserem Bürgermeister sein.
Wow.
Der Stadt Kelkheim. Und da bereite ich mich gerade vor. Wir werden es demnächst aufnehmen und dann veröffentlichen. Ja, ich teile es hier wirklich zum ersten Mal mit. Ich habe es eigentlich noch niemandem erzählt. Aber ja, hat sich jetzt durch die Gespräche entwickelt.
Danke, dass du das mit uns teilst, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht ist ja hier der ein oder andere Zuhörer in dabei, der sagt, oh, ich muss hier irgendwie mal mein Podcast-Repertoire ausbauen, ich will mal was Neues und vielleicht ist das ja was, wo man durchaus mal reinhören kann. Ich werde es tun.
Aber ich hab jetzt auch von dir natürlich viel gelernt, ne? Wie offen du jetzt einfach mit mir gesprochen hast, als wir jetzt befreundet wären und wir kennen uns schon irgendwie seit Jahren. Wir haben uns einfach, wie als ob wir jetzt Kaffee zusammen trinken und einfach über Gott und die Welt, sagt man schön, ne?
Genau.
Uns unterhalten.
Ja, wirklich. Und das liebe ich immer wieder an diesen Interviews. Ich hatte schon so unterschiedliche Menschen hier sitzen. Also manchmal waren es Leute aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, aber eben auch Leute, die ich eben erst kennengelernt habe, wie dich jetzt. Und es ist immer irgendwie, ja, wie du gesagt hast, als würde man sich seit Jahren kennen, weil man sich halt einfach offen und auf Augenhöhe begegnet. Ja, und sich einfach in dem Moment nimmt, wie man ist. Und sagt, wir haben ja irgendwie gemeinsam das Ziel, dass die Welt irgendwann offener und bunter und vielfältiger ist. So eine kleine Sache, die eigentlich so riesengroß ist, kann schon so verbinden, dass man sagt, ja, und irgendwie kennen wir uns ja doch, weil wir zumindest die gemeinsame Wellenlänge haben. Und das macht schon immer wieder Spaß. Und ja, ich wünsche dir jetzt schon alles, alles Gute für deine Podcast-Reise. Es macht auf jeden Fall viel, viel Spaß. Das ist eine Riesenbereicherung. Und wie gesagt, man lernt halt auch einfach so viel durch diese Menschen und durch diese Gespräche, die man führen darf. Und darf selbst auch wiederum so viel mitgeben. Also,
Also du bist auf jeden Fall mein Ansprechpartner, falls ich was brauche, oder?
Sehr gerne.
Falls ich eine Frage habe. Du bist jetzt auf jeden Fall mein Ansprechpartner und der Experte für mich in dem Bereich.
Gerne. Ich habe zwar hier auch überhaupt keine Ahnung, was ich tue die meiste Zeit, aber wenn du Fragen hast, sehr, sehr gerne. Und ey, wenn ihr mal irgendwie einen Gast aus der queeren Szene oder so haben wollt, einfach gerne Bescheid sagen. Vielleicht kann man da auch mal irgendwie einen Collab starten oder sonst was. Also kann man bestimmt noch eine ganze Menge zusammen machen. Auf jeden Fall gerne, gerne wieder. Ich fand es super. Und wir reden jetzt seit einer Stunde und ich habe das Gefühl, dass wir nur an der Oberfläche gekratzt haben. Also, dass da noch wirklich so viel mehr ist. Also echt gerne wieder, wenn du Lust hast.
Aber die Zeit ging wirklich sehr schnell vorbei. Eine Stunde.
Ja. Ja, wirklich.
Das ist wirklich krass, als du gesagt hast am Anfang, ja, ne, so, es wird meistens so eine Stunde oder eine halbe Stunde. Ich war so, ja, wir unterhalten uns bestimmt so 10 bis 15 Minuten. Mhm. Und dann, keine Ahnung, dann endet das oder wir haben nichts mehr, worüber wir jetzt uns unterhalten können. Aber es hat sich immer weiter entwickelt und da sehen wir, wir verstehen uns schon irgendwie gut, ne? Sonst ja. Hätten wir uns nicht so lange uns unterhalten können.
Das stimmt, das glaube ich aber auch. Also wir haben ja auch schon viel zusammen gelacht und so und das wäre natürlich was ganz anderes, wenn man sagt, ach naja, ne, wir arbeiten halt jetzt so diese Fragen ab und so und dann ist Ende Gelände, sondern da, das war ja wirklich ein Ping-Pong, ein Hin und Her, ne, an Ideen und sonst was. Also war mir wirklich eine sehr, sehr große Freude. Das Interview hat riesen Spaß gemacht. Voll cool, dass du dabei
Danke
warst.
Danke dir auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt und diese Möglichkeit gegeben habt. Und vielen, vielen Dank. Also das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jetzt hier sitze, habe ich ja vorher auch gesagt. Und ich werde hier natürlich viele Erfahrungen mitnehmen. Wenn ich selber jetzt einen Podcast mache, habe ich auf jeden Fall viel von dir gelernt.
Das freut mich.
Und ich komme auf jeden Fall auch auf dich zu. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen. Ne, zumindest wählen gehen, wie wir gesagt haben.
Bestimmt.
Den Nachbarn helfen. Politik ist nicht nur da oben, sondern auch dieses Miteinander eigentlich. Ne? Wie sozusagen in der Gesellschaft, dass dieses Miteinander funktioniert, dass wir uns tolerieren und so weiter. Den Menschen so akzeptieren, wie der ist. Und nicht kritisch und bitte Vorurteile abbauen. Ja. Ich weiß, ich glaube, wir beide haben bestimmt auch irgendwo Vorurteile.
Bestimmt.
Das ist immer so, ne? Also ich finde, also ich gebe zu, ich habe irgendwo Vorurteile, aber ich versuche die immer abzubauen mit der Zeit. Und ich finde, wenn man zugibt, dass man die hat, dann baut man die auch langsam ab und es ist sehr wichtig.
Ich glaube,
so
das
stärken
ist,
wir uns dann miteinander. Ja.
Einfach vorurteilsbewusst leben, einfach immer wieder hinterfragen. Ja. So, okay, ich habe irgendwie auf diesen Menschen oder diese Menschengruppe die und die Sichtweise, warum habe ich die? Wo kommt die her?
Genau.
Bin ich den Personen überhaupt schon mal begegnet? Oder ist das jetzt nur was durch die Medien oder irgendwelche Gespräche oder sonst was entstanden ist? Ne? So,
genau, ja. Das spaltet das? Uns ja.
Ja, ganz genau.
Und das wollen wir genau nicht.
So ist es. Ja, vielen, vielen Dank, Harpreet, dass du heute dabei warst. Und vielen Dank an euch ZuhörerInnen da draußen. Und bis zum nächsten Mal bei Colorful Voice.